Die Presse.
Hands off!
Hands off!
Our research!
Our research!
Hands off, also Finger weg. Unter diesem Motto sind am Samstag hunderttausende Menschen in den USA auf die Straße gegangen. Präsident Donald Trump möge doch bitte seine Finger von Forschung, von Wissenschaft, von staatlichen Institutionen, von der Demokratie lassen. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Wieso dauert es ganze 75 Tage, bis sich merkbarer Protest gegen Trumps Politik formt? Wieso treten die Demokraten nicht offensiver als Opposition auf? Und sorgt Trumps rigorose Zollpolitik sogar für Widerspruch in den eigenen Reihen? Das alles habe ich bei Elisabeth Postel, US-Korrespondentin der Presse in New York, nachgefragt. Hallo Elisabeth.
Hallo Christine.
Ganze 75 Tage hat es gedauert, die Donald Trump jetzt schon im Amt ist. Und erst am vergangenen Samstag ist es eben im ganzen Land zu Großprotesten gekommen. Da haben in vielen US-amerikanischen Großstädten hunderttausende Menschen auf den Straßen demonstriert. Wer ist denn da auf die Straße gegangen und vor allem wogegen?
Das war super interessant, weil wie du sagst, irgendwie haben alle ein bisschen darauf gewartet, dass diese Proteste in dieser Größenordnung vor allem irgendwann dann stattfinden und jetzt war es am Wochenende soweit, also quasi in der Woche, nachdem die große neue Zollpolitik der USA von Trump verkündet worden ist. Und was ich so gesehen habe und gehört habe, war schon, dass es eine Koalition, die da auf die Straße gegangen ist, die sehr bunt ist, sehr divers ist und zwar durch alle wirtschaftlichen Schichten, durch alle Berufsgruppen, durch alle Altersgruppen. Und es gibt ja so viel, das kontroversiell ist bei der Politik von Donald Trump. Und ich glaube, das hat sich da auch wieder gespiegelt. Also da waren langjährige Beamte dabei, da waren junge Studenten dabei, da waren Leute dabei, die sich um ihren eigenen Pensionsfonds Sorgen machen. Also die Bandbreite von Themen, gegen die diese Leute auf die Straße gegangen sind, beginnt irgendwie bei Elon Musk und seiner Regierungseffizienztruppe Doge, geht dann über Abschiebungen in Gefängnisse in Lateinamerika, wo man dann nicht mehr weiß, wo die Leute sich befinden und laut Regierung nicht mehr zurückkommen können. Es geht um Stellenstreichungen, es geht um alles Mögliche. Also, du hast gesagt, 75 Tage, aber es ist sehr viel passiert in der Zeit.
Das auf jeden Fall. Das große Motto dieser Protestaktion war Hands off, also Finger weg. Wer steckt denn hinter dieser Bewegung? Du hast gesagt, es war eine sehr diverse Gruppe von Menschen, die da protestiert hat. Gibt es so etwas wie eine große Organisation, die da dahinter steht?
Ich glaube, was ganz spannend ist, ist, dass es nicht von der tatsächlichen politischen Oppositionspartei ausgegangen ist, was da passiert ist am Wochenende, sondern von Organisatoren, die nicht mit der Demokratischen Partei jetzt offen affiliiert sind. Also es hat, und das muss man echt dazu sagen, in den vergangenen Wochen immer wieder Proteste gegeben. Die waren allerdings sehr klein, sehr lokal, gerade in Washington D.C., also der Hauptstadt, die ja wahnsinnig betroffen ist von diesen ganzen Kündigungen, hat es immer wieder Protestaktionen gegeben. Also man muss sich das einfach vorstellen, es ist eine Stadt, wo Leute hinziehen, um für die Regierung zu arbeiten und plötzlich stehen die da irgendwie vor dem Nichts, verlieren ihre Jobs, verlieren die Zukunft. Und da hat man sehr wohl Proteste erlebt, aber wie gesagt, sehr klein. Und jetzt diese großen Proteste, die Demokraten sind so ein bisschen halb auf diesen Zug aufgesprungen, also haben das schon auch unterstützt, aber ausgegangen ist es wirklich von einer Bürgerbewegung. Und ich glaube, das ist sehr wichtig im aktuellen Moment, das auch zu verstehen, dass die Demokratische Partei gerade irgendwie total damit kämpft, eine Verbindung zu den Wählern herzustellen und das auch sehr interessant war. Ja, die Leute haben gegen Trump und seine Politik protestiert da am Samstag, aber auch ganz viele Demonstranten haben gesagt, ich fühle mich von der Demokratischen Partei einfach nicht mehr vertreten und dieser Protest gilt auch irgendwie ihnen.
Woran liegt denn das, dass die Demokraten, man hat ja auch jetzt, wenn man aus dem Ausland beobachtet, das Gefühl, sie sind aus dem Diskurs völlig verschwunden. Also nicht nur jetzt als Oppositionsstimme, auch anderwertig hört man von ihnen nichts. In den Umfragen stehen sie schlecht da.
Ich muss gestehen, mir wird diese Frage sehr, sehr oft gestellt. Also auch wenn ich in den USA unterwegs bin und Leute dann so ganz verdutzt meinen, so, was ist denn eigentlich mit den Demokraten los? Warum haben denn die ihre Stimme verloren? Und ich glaube, hier sind zwei Entwicklungen ganz wesentlich. Das erste ist, dass die Partei in Wirklichkeit relativ führungslos dasteht. Also de facto sind die Führer der Partei oder die Chefs die beiden Minderheitsführer im Kongress. Und das sind jetzt nicht unbedingt diese großen, irgendwie landesverbindenden, Menschen zusammenführenden Politiker, sondern die sind hauptsächlich, das sind sowas wie Clubsprecher in Österreich, Clubchefs. Das sind jetzt nicht die Figuren, wo man sagen würde, okay, die können eine Partei zusammenhalten, die schauen, dass die Koalition ihrer eigenen Partei nicht zerbricht, aber nicht unbedingt darüber hinausgehend. Also so, das ist das eine. Und in dieser Führungsfrage total fehlt es eine Figur, wie sie Kamala Harris hätte sein können, eine Rolle, die sie, die ehemalige Vizepräsidentin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin, ganz offensichtlich nicht annehmen will. Ich glaube vor allem aus eigenen politischen Überlegungen, also die hat nach wie vor Ambitionen, entweder tatsächlich ins Weiße Haus zu kommen irgendwann oder sich auf den Gouverneursposten in Kalifornien zu bewerben. Also das ist so ihre Sache. Von ihr hört man zurzeit nur, wenn sie etwa bei Galas spricht, also bei Fernsehgalas oder sehr, wie soll ich sagen, elitären Treffen, was irgendwie auch zeigt, das ist sehr weit weg von der Realität der Menschen. Und dann sind die Leute auch immer so, wo sind die Clintons? Wo ist Joe Biden? Niemand weiß, wo Joe Biden ist. Was ist mit Obama? Und Obama hat sich tatsächlich diese Woche, am Wochenende, kurz vor den Protesten zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, wir sagen immer, wir sind für Demokratie und für Freiheit und für das Recht auf Meinungsäußerung, aber das heißt auch, dass wir vielleicht irgendwann etwas dafür tun müssen. Also hat diesen Aktivismus beschworen. Und die zweite Sache, glaube ich, die total wichtig ist und die man schnell vergisst, ist, dass die Demokraten in den vergangenen 8 Jahren einen Slogan hatten und der war, Donald Trump ist schlecht für die Demokratie. Und damit haben sie die Wahlen nur einmal gewonnen.
Hängt da auch mit dieser schwächelnden Performance der Demokraten zusammen, dass es diesmal so lange gedauert hat, bis wirklich flächendeckender Protest gegen Donald Trump laut geworden ist? Wenn wir uns erinnern, im Jahr 2017, nach Trumps ersten Amtsantritt, da war nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung dieser Women's March, wo Frauen gegen die Einschränkung ihrer Rechte zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind. Jetzt hat das so lange gedauert. Hängt das zusammen?
Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, dass die Proteste so spät angefangen haben und die Demokraten so spät oder bis jetzt noch gar nicht in die Gänge gekommen sind. Da gibt es dasselbe Grundproblem, aber die beiden Dinge sind voneinander irgendwie losgelöst. Und das ist das, dass man mittlerweile so, wie soll ich sagen, man ist Trump schon so gewohnt. Also es ist keine Neuheit mehr. Ich glaube, viele Leute haben sich gedacht, okay, wir hatten schon mal 4 Jahre mit dem, jetzt halten wir die nächsten 4 Jahre auch noch aus. Und bei den Demokraten, glaube ich, war es eben so ein ähnlicher Zug, vielleicht noch mit dem Hintergedanken, wir können gegen diesen Typen nicht gewinnen. Also 3 Versuche gab es. Einmal hat es geklappt, wie ich vorher gesagt habe, mit Joe Biden. Hillary Clinton und Kamala Harris sind beide an ihm gescheitert. Also irgendwie ist da so eine Grundfrustration. Ich glaube, die Dinge, und ich finde es spannend, dass diese Proteste genau nach der Ankündigung der Zollpolitik passieren. Also so viele Dinge sind da wirklich ganz extrem jetzt aufgerollt worden oder ausgerollt worden und angegangen worden von der neuen Regierung. Und ich glaube, dass das jetzt diese Lethargie vielleicht ein bisschen verschwinden lässt.
Nur wenige Tage nach der Verkündung dieser doch recht eigenen Zollpolitik hat jetzt dieser erste Großprotest stattgefunden. War es das, also eine Angst vor der Rezession, eine Angst davor, die eigene Pension mit den Börsen abstürzen zu sehen, die die Menschen auf die Straße geholt hat?
Ja, also wie ich gesagt habe, ich finde es pikant, weil es hat davor eine sehr, sehr große und ausschweifende, einen Versuch gegeben, da auch Bürgerrechte einzugrenzen und diese Abschiebungen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, da sind Leute abgeschoben worden, ohne irgendwie zu wissen, was mit ihnen geschieht, ohne Gerichtsprozess, ohne wirklich einen kriminellen Vorwurf und so weiter. Also das sind schon riesige, riesige Einschnitte in die Freiheit, die US-Verfassung normalerweise den Menschen auf amerikanischem Boden bietet. Und dass es dann letztlich irgendwie so der ökonomische Anreiz war, der die Leute wirklich zum Ausflippen gebracht hat, das finde ich wirklich spannend. Ich glaube, es sagt auch wirklich ganz viel aus über das, wie Amerikaner zurzeit über ihr Leben nachdenken. Also die Gesellschaft ist hier natürlich immer schon viel individualistischer gewesen als bei uns in Europa. Ich merke nur so, und ich bin jetzt schon einige Jahre hier, dass es sich schon in den letzten Jahren sehr ins Einzelkämpfertum gedreht hat, die ganze Sache. Also so, jeder träumt irgendwie davon, Millionär zu werden. Also eh klar, der amerikanische Traum ist da. Nur irgendwie ist das alles so viel düsterer geworden und die Aussichten darauf, dass man beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie 30 ist und einen Studienabschluss hat und eh arbeitet, irgendwie ein besseres Leben haben wird als seine Eltern, das ist illusorisch. Und ich glaube, da kommt diese Furcht vor einer Rezession, die sich in Wirklichkeit aus etwas bildet, das sich ein Mann vorstellt und sonst niemand auf der ganzen Welt. Also ich verstehe, warum das die Leute auf die Straße treibt.
Es war ja jetzt auch quasi die wirtschaftspolitische Ausrichtung, die letzte, die erstmals auch leise Kritik innerhalb der eigenen Partei hat laut werden lassen an Donald Trump.
Ja, auch wahnsinnig spannend. Wir sehen da gerade ein bisschen, wie sehr sich die Republikanische Partei in Wirklichkeit an ihn gekettet hat. Und jetzt, nach diesen vielen Jahren der Führungsfigur Donald Trump, steht man plötzlich vor einem Riesenproblem. Das ist wirklich eine Politik, die republikanische Großspender beispielsweise gestern mit Bernie Sanders, dem sehr liberalen, progressiven, unabhängigen Senator aus Vermont, verglichen haben, die gesagt haben, es wäre besser, als wäre Bernie Sanders gerade Präsident als Donald Trump, weil diese Politik eine absolute Amokfahrt für die Amerikaner darstellt. Und ich finde es auch super spannend, dass diese ersten Widerstandsworte tatsächlich von sehr konservativen Republikanern kommen. Also Ted Cruz hat sich in seinem Podcast sehr kritisch über diese Politik geäußert und es auch mit einem Blutbad verglichen, das da auf seine Partei zukommen würde bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr, wenn diese Zollpolitik beibehalten wird. Also es werden Stimmen laut, nur so richtig loslösen eben können sich die Republikaner nicht von Trump. Also auch in der Art und Weise, wie manche von ihnen diese Kritik vorbringen, ist es sehr so, ich werde mich wahrscheinlich irren, aber ich glaube, das ist eine schlechte Politik. Also es ist sehr, man fürchtet sich das so sehr vor dem Backlash oder vor der Rache Trumps, wenn man ihm da widerspricht, nach wie vor. Auch wenn es diese Zollpolitik ist, die jetzt wirklich einschneidend sein wird für alle Amerikaner und für die ganze Welt. Also ich bin so gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, ob dieser leichte, rumorende Widerspruch da im Kongress bei den Republikanern sich in etwas Größeres übersetzen wird. Also es gibt jetzt einen überparteilichen Vorschlag, die Zollpolitik Stück für Stück wieder zurück in den Kongress zu bringen. Die wird unterstützt von einigen hochrangigen Republikanern auch, also nicht nur von Demokraten. Das ist schon mal interessant zu sehen, unter anderem auch vom Senatschef, dem Republikanischen, der von Trump quasi ausgewählt wurde. Also hier könnte schon noch einiges passieren, aber wie gesagt, wir blicken heute auf eine Woche, wo wir wirklich noch nicht wissen, wie es weitergeht an den Börsen. Trump hat gesagt, und der war ja diese vergangenen Tage Golf spielen, also der hat sich nicht besonders viel mit der Weltpolitik auseinandergesetzt, aber er hat gemeint, nein, diese Zölle, diese Handelspolitik wird bleiben und wir werden nicht davon zurücksteigen. Das heißt, ich glaube, die nächsten Tage werden da auch noch ein ziemlicher Härtetest für seine eigene Partei sein.
Du hast es vorhin schon erwähnt, jetzt hat es wirklich in den letzten Tagen und Wochen schon massive Einschränkungen, zum Beispiel der Wissenschaft, gegeben. Es wurde politischer Druck auf Universitäten ausgeübt, die Entwicklungshilfe quasi über Nacht abgeschafft mit weitreichenden internationalen Folgen und so weiter. Jetzt hat sich dann Trump selbst auch noch für eine dritte Amtszeit ins Gespräch gebracht. Gibt es da wirklich keinen größeren Aufschrei, dass das einfach demokratiepolitisch extrem besorgniserregend ist?
Ich glaube, dass die US-Amerikaner und viele juristische Beobachter hier nach wie vor ein ziemliches Vertrauen auf die US-Verfassung haben, die in mehreren Instanzen sagt, dass ein Politiker kein drittes Mal als Präsident im Weißen Haus sitzen kann. Trump hat ja selbst ins Spiel gebracht, er könnte sich als Vizepräsident wählen lassen und dann übernehmen. Das wäre auch nicht möglich, geht's nach der Verfassung. Nur, und das ist ein wirklich großes Nur, Trump ist so viel schon durchgegangen. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrere Strafprozesse mit ihm erlebt, einen Schuldspruch. Also eigentlich hat er bis jetzt jede Benchmark irgendwie gebrochen, die es gegeben hat bislang fürs Präsidentenamt. Und deswegen sagen auch ganz, ganz viele Beobachter, der könnte schon noch ein Schlupfloch finden. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob man sich da ganz hundertprozentig auf die Verfassung verlassen kann oder ob Trump da nicht irgendwie weitere Ideen hat, das zu machen. Aber ich glaube, grundsätzlich dieser fehlende Aufschrei liegt sicher auch daran, dass eben so viel los ist. Und dass die Leute schon auch immer so ein bisschen so sind, ja, der redet halt viel, wenn der Tag lang ist. Ich glaube, so ganz in der Realität, die es in Washington gerade gibt, sind viele Menschen noch nicht angekommen. Wenn ich durchs Land reise und wenn ich mit unterschiedlichen Wählern spreche, fällt mir schon sehr auf, dass Trumps Politik bei seinem Stammklientel und auch bei seinen neuen Wählern nach wie vor sehr, sehr gut ankommt. Das sind oft Leute, die jetzt nicht das politische Geschehen täglich verfolgen, sondern eher so mal einmal in der Woche irgendwie einen Clip von ihm sehen und dann natürlich das super toll finden, was da gerade passiert. Ich muss auch sagen, Christine, und das meine ich jetzt nur aus beobachtender Sicht, ich bin schon auch wirklich schockiert, welche Aussagen man auf Social Media zur Zollpolitik von republikanischen Wählern lesen kann. Also so Sachen wie, ich bin gerade gekündigt worden, weil meine Firma mit den kommenden Zöllen glaubt, keinen Umsatz mehr machen zu können. Aber ich vertraue Ihnen, Herr Präsident, weil bis jetzt haben Sie immer alles richtig gemacht. Also das ist nur ein Beispiel. Es gibt unzählige solcher Meldungen.
Donald Trump hat, so hat Politico berichtet, im engen Kreis schon angemerkt, ja, Musk, der wird sich jetzt bald zurückziehen und seine Beratertätigkeiten dann wieder verlassen. War das auch nur unter der Kategorie, ja, Trump redet viel, wenn der Tag lang ist, oder gibt es da auch vielleicht schon Uneinigkeiten zwischen den beiden?
Also in der Berichterstattung ist ein bisschen untergegangen, dass zwischen den beiden Männern kein böses Blut existiert. Die mögen sich wirklich gern. Trump ist wahnsinnig zufrieden mit der Arbeit, die Elon Musk geleistet hat. Vor allem, weil Musk so ein bisschen das Negative von Trump abgefangen hat. Also wenn Musk als Figur nicht an seiner Seite gestanden wäre mit seiner Motorsäge und so weiter, hätte Trump sicher eine wesentlich negativere Stimmung in der Öffentlichkeit gehabt gegen ihn in den ersten Wochen seiner Amtszeit. Also Musk hat da sozusagen ein paar Dinge gleichzeitig erfüllt. Trump findet auch wirklich, dass Musk ein Genie ist, dass er ein großartiger Unternehmer ist. Also diese Idee, dass die beiden sich aus persönlichen Gründen irgendwann voneinander trennen würden, das ist nicht passiert. Aber was schon passiert ist, ist, dass Musk einfach ein Imperium an Unternehmen hat, sehr viele unterschiedliche Interessen und dass auch sein Vertrag mit dem Weißen Haus jetzt demnächst ausläuft. Also das ist mehr so eine legalistische Sache als jetzt irgendwie ein großes Drama dann noch hinter den Kulissen. Bekannt vielleicht trotzdem, dass das alles bekannt wurde, nachdem dieser Wahlkampf in Wisconsin, in dem Musk wahnsinnig viel Geld investiert hatte, nicht besonders gut für die Republikaner ausgegangen ist.
Wir sind gerade mal im dritten Monat der Amtszeit von Donald Trump. Rüstet man sich da jetzt schon für größeren Widerstand in den nächsten Monaten und Jahren? Wie blickst du in diese Zukunft?
Also in Sachen Proteste bin ich mir nicht sicher, ob wir das häufiger sehen werden. Also ich glaube, das war jetzt mal so ein Hochkochen und das war wahrscheinlich auch aufgestaut und es waren ja wahnsinnig viele Leute auf den Straßen am Wochenende. Also es ist jetzt nicht etwas Kleines gewesen, aber vielleicht auch gerade deswegen bin ich mir nicht sicher, weil das so groß war, wie häufig das noch passieren wird. Es kommt wirklich total darauf an, wie sich diese politische Situation weiterentwickelt. Und ich glaube, was wir jetzt einfach wissen, ist, dass Trump in dieser Präsidentschaft, in seiner zweiten Präsidentschaft, sehr viel radikaler agiert. Aus dem Weißen Haus hat es am Wochenende geheißen, fuck it. Also wirklich, das war das wörtliche Zitat. So, es schert sich keiner mehr darum, was die anderen über Trump denken oder was die Medien über Trump denken oder was gar die Wähler über Trump denken. Der will jetzt einfach so seine eigene Sache durchfahren und durchziehen. Er ist natürlich auch umgeben von lauter Leuten, die ihm jetzt nicht mehr widersprechen. Also das ist schon auch ein weißes Haus, wo er wirklich wie ein König eigentlich regieren kann, wo kein Widerspruch geltend gemacht wird. Ich glaube nicht, weil Widerspruch nicht geduldet würde, sondern weil die Leute, die um ihn herum sind, in dieser zweiten Amtszeit einfach nicht auf Widerspruch setzen.
Elisabeth, vielen Dank.
Danke, Christine.
Es kommt also darauf an, was sich politisch und was sich wirtschaftlich in den kommenden Monaten tun wird, sagt Elisabeth Postel, US-Korrespondentin der Presse in New York. Links zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sag danke fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.